Dann hört ihr mich? Ja, jetzt. Es war ein ganz starker Moment so auf der Konferenz, dass Leslie diese Prophetie direkt zu Beginn der Veranstaltung gegeben hat. Und ich dachte, Mensch, Leslie, es klingt so, als würdest du seit Jahren schon meinen Job machen. Es klingt so, als würdest du das wissen, was hier genau passiert. Es klingt so, als würdest du die Situation in Deutschland genau kennen. Und als er dann so ein Stückchen weiter, so im letzten Drittel, dann nämlich so sagte, so dieses, und ich der Herr sage, da dachte ich, ja klar, wir haben ja denselben Arbeitgeber. Es ist derselbe Heilige Geist, der spricht, der durch ihn spricht und sagt, Freunde, das ist dran. Und ich will euch beglückwünschen dazu, ich bin das erste Mal, Eval hat schon gesagt, zum ersten Mal in Bielefeld, ich will euch beglückwünschen natürlich zu ihrer tollen Gemeinde, zu euren tollen Räumlichkeiten, aber auch zu dieser Aufmerksamkeit und zu eurer Gemeindeleitung, die sagt, ey, wenn etwas dran ist, dann wollen wir auch dran sein. Dann wollen wir uns damit beschäftigen. Ich habe gehört, ich hatte gestern schon Zeit, ein bisschen zu hören und auch einiges auch auszutauschen. Das war eine sehr intensive Zeit. Wie sehr euch das beschäftigt hat, auch in den letzten Wochen, was es so auf sich hat mit diesem Riss, der durch die Generationen geht. Und dass diese Versöhnung, von der ihr gesprochen habt, von dieser Versöhnung zwischen den Generationen, was der Malachi erzählt, keine Option ist. Es ist nicht optional. Es steht nicht zur Wahl. Ich kann nicht wählen. Oh, tun wir es? Nee, das tun wir lieber nicht. Esse ich Nudeln oder esse ich Reis? Es ist nicht eine Option. Und ich hoffe, es gelingt ein bisschen, das heute zu erklären, warum es keine Option ist. Genau, wie du sagst, es ist eine absolute Notwendigkeit. Ich habe mich gestern schon ein bisschen vorgestellt, ich komme aus Mainz, wie du es schon gesagt hast. Vielen Dank. Ich hatte schon gesprochen, die Übersetzer. Also wenn heute irgendwas nicht funktioniert mit denen, die übersetzt bekommen, es liegt nicht an ihnen, es liegt an mir. Ich bin Vater von 3 Kindern, 2 erwachsenen Söhnen, 19 und eine Tochter, die 14 Jahre alt ist. Ich habe mein ganzes Leben in der Jugend verbracht. Ich bin als Teenager aus der Jungschar gekommen, bin direkt in der Jungschar als Mitarbeiter geblieben und habe es seitdem nicht mehr aus der Jugend rausgeschafft. Und deswegen seht es mir ein bisschen nach, wenn ich heute auch ein bisschen ein Fürsprecher bin, ein bisschen ein Anwalt der jungen Generation. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin gespannt. Irgendwann zwischendurch brauche ich euch auch mal. Ein englischer Kinderpastor hat vor einigen Jahren eine Untersuchung gemacht und kam zum Ergebnis, dass Kinder, die in strengen christlichen Familien groß geworden sind, oft eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, im späteren Leben eine lebendige Glaubensbeziehung zu haben. Und zwar deutlich geringer. Und das stellt natürlich eine ganze Menge von dem, was ich tue, in Frage. Wie kommt das? Wie kann das passieren? Da sind Menschen, da stehen Legionen und Kohorten von Eltern, Großeltern, Verwandte, die für diese Kinder beten. Und wie kann das sein, dass es wirklich wahr sein soll? Wie gehe ich mit dieser Aussage um, dass Kinder, die in einer christlichen Familie groß werden, eine geringere Chance haben, wenn wir uns Menschen anschauen mit 30 und schauen, wie viele von denen kamen aus christlichen Elternhäusern und wie viele sind später zum Glauben gekommen, müssen wir sagen, nach dieser Untersuchung, die dieser Mensch gemacht hat, der Pastor Ismail war das, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, im späteren Leben eine lebendige Glaubensbeziehung zu führen. Lass uns mal in die Bibel schauen und ich liebe Prophetie, ich liebe es, wenn Lobpreiser schon anfangen mit der Predigt. Und das war der Bruder hier, ich hatte ihn nicht bestochen, ich hatte ihm nichts gesagt. Er hat schon mal den Bibelvers schon erwähnt, mit dem ich einsteigen möchte. Den Vers hatte ich nicht, ich habe den Vers danach. 2. Mose Kapitel 3 im Vers 6, da sagt genau Gott das. Es ist die Begegnung zwischen Gott und Mose, das erste Mal. Und da sagt Gott zu Mose, zieh deine Schuhe aus. Du stehst auf heiligem Boden. Das ist der Vers vorher. Und jetzt kommt der Vers, den ich mir notiert habe. Da heißt es, und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Wonach klingt das? Es klingt nicht danach, als ob sich zwei Freunde begegnen, oder? Als ob zwei alte Bekannte plötzlich Verwandtschaft schließen. Ah, schön dich zu sehen, wir kennen uns. Gott muss sich Mose vorstellen als, ich bin der Gott deiner Väter. Das ist so ähnlich wie, wenn jemand an der Tür klingelt und der Sohn und die Tochter machen auf und derjenige, der da steht, sagt, wir kennen uns noch nicht. Ich bin ein Freund deines Vaters. Offensichtlich gibt es eine Unterscheidung und wenn du dir die Arbeit mal machst, die ganze Stellen zu liest, es hat immer, steckt immer eine Absicht dahinter, warum Gott das sagt. Es gibt Stellen, wenn Gott Menschen begegnet, da sagt derjenige, wer bist du? Und da sagt Gott, oh, ich bin der Gott deines Vaters. Und es gibt auch Stellen, wo Gott sagt, ich bin der Herr dein Gott. Ich bin der Herr dein Gott. In diesem Fall muss Gott Mose sagen, ich bin der Herr, der Gott deiner Väter. Wir zwei kennen uns noch nicht. Wir zwei sind noch nicht so dicke. Das haben wir noch vor uns. Offenbar gibt es zwei verschiedene Termini. Ich bin dein Gott oder ich bin der Gott deiner Väter. Weißt du, als Eltern, als Gemeinde, als Jugendpastoren, als Kinderdienstmitarbeiter, wir haben so ein ganz starkes und großes Anliegen. Das Wichtigste, was in unserem Leben am tragfähigsten ist, was uns das Allerwichtigste ist, unseren Kindern weiterzugeben, oder? Wenn es eines gibt, was ich gerne meinem Kind weitergeben würde, dann ist es der Glaube. Wenn es etwas gibt, wovon ich mir wünsche, dass mein Kind das später hat, ist, dass er seine Hand in die Hand Jesus legt und mit ihm durchs Leben geht. Nichts anderes wünsche ich mir so sehr. Nichts anderes. Und da verwechseln wir dann auch was. Weißt du, ich kann Dinge weitergeben. Wenn ich habe viel mit vielen Mitarbeitern in den letzten Jahren, viele Mitarbeiter, ich habe mit ihnen Dinge geübt, wir haben Dinge gelernt, wir haben zum Beispiel eine Freizeit vorbereitet. Und ich habe ihnen gezeigt, wie man in Excel eine Tabelle macht und wie man einen Plan erstellt für eine Freizeit. Natürlich bringen sie so ein bisschen eigenes Geschmäckle rein. Aber wenn ich heute mir einen Plan anschaue von jemandem, der das vor 10 Jahren bei mir gelernt hat, dann sieht dieser Plan so ein bisschen aus nach mir. Es hat so eine ähnliche Struktur, ist ähnlich aufgebaut. Ich sehe, das ist mein Plan. Er, sie hat die Fertigkeit, einen Plan zu entwickeln für eine Freizeit, von mir gelernt. Vielleicht hast du als Vater deinem Kind beigebracht, wie man eine Bohrmaschine hält und wie man ein Loch in die Bohrwand bohrt. Vielleicht hast du als Mutter deinem Sohn, deiner Tochter beigebracht, wie man Spaghetti kocht und wie man eine Soße macht, wie man das würzt. Und dann wird dein Kind, wenn es kocht, es wird immer ein bisschen schmecken nach dir. Aber es gibt ein Problem. Ich kann nicht alles so weitergeben. Ich kenne den Ewald ganz gut. Ich mag ihn. Er ist ein guter Freund. Wir verstehen uns. Wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Es ist leider zu selten, aber wir freuen uns. Jetzt könnte ich zu jemandem gehen und sagen, du, der Ewald, der ist sehr nett. Ich mag ihn. Er ist wirklich ein netter Kerl. Man kann da echt mit ihm auch Pferde stehlen gehen. Und er kann so toll lachen. Und wir erzählen Witze. Und es ist auch schön, mal Abend einfach mal entspannt mal weg zu sein. Ich kann das ganz lange erzählen. Aber ich kann das, was ich mit Ewald habe, kann ich dir nicht weitergeben. Es ist nicht möglich. Es wird am Ende davon abhängen, welche Erfahrungen du mit Ewald machst. Ich kann dir vielleicht einen Weg ebnen. Ich kann dich vielleicht ihm vorstellen. Ich kann dir vielleicht sagen, dass du ihm ruhig vertrauen kannst. Am Ende kann ich aber keine Beziehung weitergeben. Der Glaube ist nicht eine Fertigkeit. Der Glaube ist nicht ein Können, was ich weitergeben kann. Der Glaube ist eine Beziehung. Der Glaube ist eine Identität in Gott. Weißt du, ich erlebe immer wieder viele Kinder, viele Jugendliche, und das ist auch erstmal gut so, die ihren Glauben über die Eltern definieren. Sie definieren das, woran sie glauben, über die Eltern. Aber das hat manchmal Lücken. Weißt du, da kommt eine Pubertät, wo erstmal alles per Definition von vornherein schlecht ist, was meine Eltern schon immer gesagt und geglaubt haben. Wo ich alles anders machen möchte als sie. Und wie schade, wenn der Glaube in derselben Badewanne ist, mit der alles ausgegossen wird. Ich will nicht, dass unsere Kinder ein Second-Hand-Glauben haben. Wir haben einen großen Gott. Wir haben keinen Second-Hand-Gott. Ich wünsche mir sehr, dass unsere Kinder, unsere Jugendliche eigene Erfahrungen mit Gott machen. Und diesen Momentum als Jugendleiter, als Jugendpastor, ich bin ja, wie gesagt, ich bin da nie rausgekommen daraus. Ich durfte immer wieder dabei sein. Und wie oft habe ich es jemandem gesagt, der krisenbehaftet und weinend vor mir saß. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, was du gerade erlebst? Ah, ich habe Krise, ich habe Zweifel an Gott. Nein. Aus dem Gott deiner Väter wird gerade dein Gott. Es ist keine Krise, es ist keine Zweifelszeit. Halten wir das aus? Halten wir das aus als Elterngeneration? Halten wir das aus als Gemeinde? Wenn unsere Jugendlichen anfangen, an Dinge zu zweifeln oder Dinge in Frage zu stellen, gießen wir direkt etwas Frommes darüber? Binden wir sie ein oder lassen wir zu, dass sie ein Stück eigene Wege gehen, damit aus dem Gott ihrer Väter ihr eigener wird? Das ist einige Jahre her. Ich hatte mitbekommen, da uns neben unserem Gemeindegebäude war so ein Feld, so ähnlich vielleicht wie hier, nur dass das Feld, was zwar der Wald ist, so ein bisschen noch näher dran war. Da gab es so eine Gruppe von 5, 6 Jugendlichen. Die kamen zum Gottesdienst, weil ihre Eltern sagten, ihr müsst ja. Es gibt ja keine Wahl. Wir stehen sonntags auf und wir gehen in den Gottesdienst. Sie sind mitgekommen. Aber sie sind 3 Minuten, bevor das Auto fährt, aufgestanden. Und haben sich halb gewaschen, halb ungewaschen ins Auto geworfen und sind mitgefahren. In der Gemeinde angekommen, sie hatten dann oft so einen Einweggrill dabei und hatten so Würstchen oder Steaks und haben sich auf das Feld nebendran verzogen. Haben sich dahingesetzt und gegrillt. Und natürlich, was haben die Eltern gemacht? Du musst mal hingehen, du musst sie zwingen, dass sie kommen. Wie kann man denn? Erklär mir, wie man das machen kann. Wie kann man? Weißt du, was ich irgendwann gemacht habe? Ich habe irgendwann ein Päckchen ganz edle Würstchen gekauft und bin am Sonntagmorgen, an einem Sonntag, an dem ich frei hatte, bin dazugegangen und habe mich dazugesetzt. Und sie dachten, es kommt eine Moralpredigt. Sie dachten, jetzt redet ums Gewissen. Jetzt sagt ihr, ihr dürft es nicht. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen enttäuscht. Ich habe einfach die Stunde anderthalb da gesessen, habe mit ihnen gegrillt und habe mit ihnen über das gesprochen, worüber sie gesprochen haben. Und habe sie eher, sie haben auch nichts gesagt, habe sie eher verwundert zurückgelassen, als es zu Ende war. Und das habe ich in ein paar Wochen nochmal gemacht. Und ich habe nie mit ihnen darüber gesprochen, kommt doch mal. Irgendwann kam einer von denen und sagte, beim letzten Mal, als wir da saßen, hat einer mal angefangen und wir haben darüber gesprochen, dass du mal 2-mal da warst und haben uns überlegt, warum und warum du nichts gesagt hast. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Weil du da warst, wollen wir auch einmal kommen. Weißt du, was da passiert ist? Es war ihre Entscheidung. Es hat aus ihnen heraus angefangen. Es hat ihnen keiner vorgeschrieben, das musst du aber jetzt. Und das waren 5 Jungs, 3 von denen waren später 3 meiner besten Mitarbeiter. Das waren so 15, 16-Jährige und als sie 17, 18 waren, das waren Top-Männer, mit denen man richtig mal die Erde zum Wackeln bringen konnte. Warum dürfen sie nicht eine ganz eigene Sache aufbauen? Ich würde euch gerne heute Morgen die Angst austreiben. Angst ist immer vom Teufel. der mit mir schon mal auf der Jugendfreizeit war. Ich glaube, es gibt keinen, der mit mir auf der Jugendfreizeit war und von mir nicht ausführlich was zum Thema Angst gehört hat. Ja, Angst ist immer vom Teufel. Ich will die Angst austreiben, dass wir etwas in den Köpfen unserer Kinder hineintreiben müssen. Dass wir kontrollieren müssen und dass wir dafür sorgen müssen, dass etwas geschieht. Und ich würde euch gerne die Liebe, was Gegenteil ist, als Angst zusprechen. Zu Kindern und Jugendlichen ihnen Raum zu geben, auch eigene Wege gehen zu dürfen. Auch für eine Zeit etwas zu tun, was mir vielleicht erstmal fremd ist. Was mir vielleicht erstmal Angst macht. Ich weiß, das hat Grenzen. Aber die Frage ist, wo ziehe ich diese? Will ich schon die Krise bekommen, wenn sie etwas tun, was nach meinen Vorstellungen schon nicht passt? Weißt du, ich bin auch oft, vielen Dank, Jan, das habe ich registriert, ich bin oft ein großer Gegner von dem Wort, die nächste Generation. Ihr seid nicht die nächste Generation. Wer hat gesagt, ihr seid die nächste Generation? Ihr seid nicht nächste Generation. Ihr seid diese Generation. Das Wort nächste Generation würde suggerieren, als ob ihr noch nicht dran seid. Ihr wisst ganz genau, dass ihr sowas von dran seid, oder? Und ihr seid gerne dran, oder? Es ist die junge Generation. Es ist diese Generation. Wir alle zusammen sind die Generation. Und sie gehören genauso dazu wie alle anderen. Es ist nicht die nächste Generation. Wenn wir von nächster Generation reden, dann frieren wir sie ein. Fragt euch als Gemeinde. Wie empfinden wir das? Die Räume, die hier unten drunter sind, die Kinder, die da waren und heute Morgen dann nach dem ersten Lied runtergegangen sind. Was sind die für euch? Sind das Aufbewahrungsräume? Habt ihr eine Kinderbetreuung? Wer von euch hat heute Morgen für die Kinderbetreuung bezahlt? Ich glaube keiner, oder? Das ist bei euch nicht der Fall. Aber wenn man irgendwo zur Kinderbetreuung ein Kind abgibt, dann zahlt man eigentlich dafür. Bei IKEA, beim Smallland zahlt man nichts, aber das macht man dann mit dem Einkauf. Ja? Es kostet trotzdem Geld. Lass mich das mal sagen und vielleicht wird das euer Pastor Ewald dann auch nochmal und nochmal sagen, es wird in der CFA keine Kinderbetreuung angeboten. Ich habe das gestern sehr deutlich mitbekommen. Wenn ihr das da unten Kinderbetreuung nennen wollt, müsst ihr das hier oben Erwachsenenbetreuung nennen. Hier gibt es Kindergottesdienste. Da sind motivierte, hochmotivierte Menschen, die mit einer Leidenschaft und Begeisterung und wirklich mit einem Ziel und Vision Kindergottesdienste machen. Sie verfolgen Ziele. Sie betreuen keine Kinder. Das ist keine Verwahrungsanstalt. Ist euch das bewusst? Alle, die ihr hier sitzt. Hier gibt es parallel Kindergottesdienste, wo Menschen klare Ziele verfolgen und in derselben Weise, in der identischen Weise Menschen von Jesus erzählen wollen. Mit einer großen Leidenschaft. Ich durfte gestern Zeuge sein. Es gibt keine Kinderbetreuung in der CFA. Ich habe gestern den Mitarbeitern, die da waren, ich habe ein kleines Spiel gemacht und habe einen kleinen Auftrag gegeben. Und ich glaube, das wird die Gemeinde revolutionieren, wenn ihr das macht. Wir reden von Begegnung der Generationen. Vielleicht wäre es an der Zeit, wenn ihr euch bewusst macht, dass ihr euch bewusst macht. Alle gehören dazu. Alle gehören dazu. Ich habe eine typische Situation gezeigt. Ich mache das jetzt nicht nochmal vor, das habe ich gestern richtig vorgemacht. Typische Situation, zwei Erwachsene stehen da, ein gelangweiltes Kind zieht am Bändel, will eigentlich nach Hause. Zwei andere Erwachsene kommen dazu, fangen an, sich mit diesen anderen beiden Erwachsenen zu unterhalten. Beschreibt, stellt euch das aus der Sicht des Kindes vor. Das Kind will nur nach Hause. Die zwei reden miteinander. Bestenfalls, im optimalsten Falle gibt es ein, na, bist du aber groß geworden? Gibt's dich auch noch, oder? Irgendeine Frage, wo jedes Kind sich vorkommen müsste, sag mal, ich bin nicht 3, ich bin nicht 5. Wie wäre es denn, wenn wir uns das vornehmen würden, ganz gezielt und sehr bewusst als Gemeinde, wenn jeder sich es vornehmen würde, an jedem Sonntag einem Kind so zu begegnen, dass das Kind sich wahrgenommen fühlt. Auf einer Augenhöhe. Probiert's mal. Anstatt, na, auf die Ebene des Kindes gehen. In die Augen schauen. Und tatsächlich in der Konversation kommen. Nicht nur etwas sagen, sondern auch eine ernst gemeinte Frage, wo du auch vielleicht etwas erwartest, was du hören kannst darauf. Ich glaube, dass wenn wir das tun als Gemeinde, das wird Gemeinde revolutionieren. Wenn unsere Kinder ein Bewusstsein dafür haben, dass sie hierher kommen, weil sie ein eigenes Interesse haben, hierher zu kommen. Weißt du, wozu erziehen? Dieses Kind, das es bei euch ja sicherlich hoffentlich nicht gibt, davon gehe ich aus, nachdem ich gestern eure Mitarbeiter kennengelernt habe. Ein solches Kind speichert folgenden Satz. Die Gemeinde ist ein Ort, wo meine Eltern hingehen wollen. Weil ich nicht hingehen möchte, aber trotzdem muss ich ja hingehen, weil ich kann nicht alleine zu Hause bleiben. Ich muss mitgehen, weil ich nicht zu Hause alleine sein darf. Also muss ich hin, das zerstört irgendwie meinen ganzen Sonntagvormittag. Ich muss meine Zeit totschlagen, damit meine Eltern ihren Spaß haben. Und sobald ich frei entscheiden kann, werde ich zu Hause bleiben. Wie schön wäre es, wenn wir die junge Generation so mit hineinnehmen, dass sie da zu Hause sind. Wenn ihr wollt, sprecht mit denen, die gestern da waren. Ich habe viele Beispiele erzählt, wie man das machen kann, auch mit verschiedenen Generationen. Und lasst euch gegenseitig inspirieren. Ich glaube, die Anne-Marie hat das gestern Nachmittag auch ein bisschen aufgenommen. Aber Gottesdienst ist keine blöde Erfindung für Erwachsene. Das wollen wir nicht, dass unsere Kinder und Jugendlichen das irgendwann so denken. Meine Tochter, ich habe es erzählt gestern, meine Tochter hat tatsächlich bis zum 3., 4. Lebensjahr geglaubt, dass sie sonntags so einen tollen Spielkreis hat, wo sie all ihre Freundinnen sieht und dass wir sie dahin fahren, wie so zum Musikunterricht und sonst irgendwo auch. Und währenddessen gibt es für die Erwachsene eine Veranstaltung, wo sie hingehen können, während sie auf die Kinder warten. Das wünsche ich euch. Lass uns eine Gemeinde werden, lass uns in ganz Foursquare Gemeinden werden, die alle Teile der Generation, auch die 0 bis 18-Jährigen so wahrnehmen als vollwertige Dazugehörige. Ich will zu einem zweiten Punkt kommen. Der erste Punkt ist für mich wirklich diese Wahrnehmung und Begegnung im Gottesdienst. Lass mich zu einem zweiten Punkt kommen. Wer über Jugend redet, und wenn wir heute über Jugend reden, wenn wir über diesen Riss reden, von dem Leslie gesprochen hat, dann kommen wir nicht umhin, wenn wir über Jugend reden, auch über die Gesellschaft zu reden. Die jungen Menschen sind Kinder unserer Gesellschaft. Sie sind Kinder ihrer Zeit. Und jede Zeit hat die Frage der Zeit. Als Jesus gewirkt hat in den 3 Jahren, war die entscheidende Frage seiner Zeit, was kriege ich zu essen? Es gab kein McDonald's, es gab kein Rewe, das war alles so nicht möglich. Und die Menschen mussten etwas essen. Und Jesus hat erkannt, das ist die Not. Sie sind krank und sie haben Hunger. Und hat die Menschen geheilt und hat ihnen zu essen gegeben. Und die Frage der Zeit ändert sich aber. Wir haben gestern Abend drüber gesprochen und das konnten wir auch ein bisschen intensiver machen gestern Abend. Weißt du, in der Zeit, als Ewald und ich Teenager waren, zu unserer Zeit, wonach wir hinterhergegangen sind, war die Frage unserer Zeit, wer kann mir die Wahrheit sagen? Was ist Wahrheit? Wie kann ich erfahren, was wirklich hinter den Dingen steckt? Sag mir die Wahrheit. Ich erlebe heute in eurer Generation, Wahrheit ist es nicht etwas Wissen, Wissen gibt ganz viel in Wikipedia. Aber Wahrheit, natürlich gibt es eine Wahrheit. Und natürlich wollen wir uns nach Wahrheit ausstrecken. Aber ich folge nicht dem, der angeblich die Wahrheit hat. Das ist nicht das, was meine Frage ist. Ein paar Jahre später wurde die Frage abgelöst nach, wozu? Was habe ich davon? Warum soll ich das tun? Was ist mein Gegenwert? Was ist mein Profit? Diese Frage, was ist mein Profit, ist auch nicht so euer Ding, oder? So, ich wundere mich manchmal, wie viele Sachen da so passieren, so in der Jugend, wo ich dann fragen muss, was war los? Warst du da nicht nüchtern oder ist da irgendwas passiert? Oder warum machst du das? Oh, keine Ahnung, warum mache ich das? Da passiert auch ganz viel. Weißt du, was die Frage der Zeit heute ist? Die Frage unserer Zeit, in der Zeit, wo Dinge um sich greifen, wo Vereinsamung um sich greift, die Frage meiner Zeit ist, wer geht mit mir? Wer ist mit mir unterwegs? Wer hört mir zu? Wer hält mich fest? Wer glaubt an mich? Es geht um Beziehung. Weißt du, wir sind dazu geschaffen. Lies mal die Schöpfungsgeschichte. Wozu sind wir gemacht? Wir sind dazu gemacht, ein Gegenüber Gottes zu sein. In meiner Bedienungsanleitung von dem, der meine Seele geschaffen hat, steht, ich bin dazu gemacht, täglich, stündlich, minütlich, zu jeder Sekunde meines Lebens in das Angesicht des Vaters hineinzuschauen. Das macht mich stabil, das macht mich sicher. Und weißt du, wir schauen in keine Angesichte mehr. Wir schauen nur noch in Monitore. Das ist nicht dasselbe. Es fehlt ein Gegenüber. Und diese Frage, wer hält mich fest, wer ist mit mir unterwegs? Wer Jugend leitet, weiß das. Du musst zeigen, mit wem bin ich unterwegs. Wer glaubt mir? Wer hört mir zu? Columbine High School in Amerika, als es so eine dieser ersten ganz schlimmen Amokläufe gab, wurde ein bekannter Rockmusiker damals wurde gefragt, wenn du die Möglichkeit hättest, vorher mit diesen beiden Jugendlichen, die diesen Amoklauf gemacht haben, zu reden und ihnen eine Frage zu stellen. Welche Frage hättest du ihnen gestellt? Und da hat er gesagt, keine. Vermutlich hätte ich ihnen einfach nur zugehört. Denn offensichtlich genau das hat schon lange niemand mehr getan. Wann hast du das letzte Mal wirklich mit Interesse einem jungen Menschen zugehört? Wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen? Und da spreche ich auch durchaus Eltern auch an. Wann haben wir uns das letzte Mal die Zeit genommen, mit der Absicht zu begegnen, nicht mit der Absicht zu bewerten, nicht mit der Absicht gleich Ratschläge zu geben, nicht mit der Absicht schnell Lösungen zu liefern? Wann hast du das letzte Mal zugehört? Vor einiger Zeit kam ein Vater zu mir, der berichtet hat von einer sehr schwierigen Tochterbeziehung und hat viele Dinge erzählt, wo so eine Tochterbeziehung fast zerrüttet ist und hatte ganz viele Ideen, wollte Dinge tun und so, wollte sich entschuldigen, auch für früher, hatte Pläne geschmiedet, wie macht er dies und das und fragte, was würdest du mir sagen, was ich tun soll? Ich habe gesagt, nichts von dem, was du aufgeschrieben hast. Nichts von dem, was du vorhast. Vielleicht wärst du einfach mal mit deiner Tochter einen Tag weg. Und vielleicht hältst du mal komplett den Mund und sagst nichts und lässt sie bestimmen, was sie erzählen möchte. Und vielleicht hörst du ihr einfach nur zu. Weißt du, was ich auch immer wieder höre, natürlich höre ich auch euch Eltern, euch Jugendleiter, ich höre euch immer, die sagen, die erzählen nichts. Die erzählen einfach nichts. Kann es sein, dass sie nicht erzählen, weil sie merken, wenn sie etwas erzählen, bekommen sie Ratschläge? Kann das sein? Und sind nicht Ratschläge, auch wenn sie gut gemeint sind, sind es nicht trotzdem Schläge? Es ist so wichtig, gut zuzuhören. Bei diesem gleichen Attentat, von dem ich erzählt habe, gingen Bilder durch Fernsehen. Und auf einem Bild standen zwei Mädchen. Sie standen auf der Straße und hatten ein Pappschild. Und auf diesem riesengroßen Pappschild stand was drauf. Da stand drauf: Gott, wo warst du? Gott, wo warst du? Und weißt du, und genau das erlebe ich, das ist genau die Frage der Jugend heute. Gott, wo bist du? Bist du, der mit mir geht? Bist du stabil? Hörst du mich? Stehst du zu mir? Traust du mir was zu? Genau dieselben Fragen. Gott, wo bist du? Und weißt du, wer soll ihnen erzählen, wo Gott ist? Wer? Wer soll ihnen erzählen, was vom Heiligen Geist, der die Inspiration ist, der in ihnen ist, der die Kraft ist, der Fürsprecher ist, der ihr Anwalt ist? Wer soll ihnen erzählen vom Jesus, der ihr Freund ist, der mit ihnen als Freund durchs Leben gehen möchte? Wer soll ihnen das erzählen? Ihr oder der Stadtjugendpfleger von Stadt Bielefeld? Wer soll ihnen das erzählen, wenn wir das nicht tun? Wer soll ihnen sagen: Du, Gott ist immer noch an der letzten Ecke, wo du ihn stehen gelassen hast und gesagt hast: Ich gehe meinen Weg erstmal ohne dich. Wer soll ihnen erzählen, dass der Heilige Geist ein sanfter Geist ist, der sich nicht aufdrängt, der Raum gibt, der Zeit gibt und dass er eingeladen werden will? Wer soll ihnen das erzählen? Doch du, oder? Und dabei völlig egal, ob du ein Kind hast oder nicht. Dabei völlig unerheblich, ob du hier in der Gemeinde als Vater, als Mutter, als Kinderdienstmitarbeiter, als Jugendleiter hier bist oder einfach ein Teil dieser Gemeinde bist. Wir hatten gestern Ideen ausgetauscht. Wie schön wäre es, in der einen Gruppe wird fürchterlich gerne gespielt. Wie schön wäre es, wenn jemand sagt: Ich kann jetzt keinen Kinderdienst machen, aber so eine Viertelstunde am Anfang mit Kindern zu spielen, das kann ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es oft ein Problem, dass manche Teenager abends nicht zur Jugend kommen können, weil sie zu weit weg wohnen oder weil sie keine Fahrmöglichkeit finden. Hast du ein Auto? Was glaubst du, was es für tolle Möglichkeiten gibt, im Auto, während man zwei Jugendliche herfährt oder wieder nach Hause fährt, wie man ihnen zuhören kann und wie Generationen verbunden werden? Wenn wir von Generationen reden, dann reden wir von Vertrauen. Vertrauen entsteht. Weißt du, was Vertrauen ist? Vertrauen ist eine Frucht. Vertrauen ist eine Frucht, die entsteht. Und damit Vertrauen entsteht, braucht es Begegnungen. Begegnungen, wir müssen uns sehen. Wir müssen miteinander Erfahrungen machen und dann haben wir Vertrauen. Und wer glaubt an mich? Weißt du, im Vertrauen steckt auch das Wort Trauen. Dieses mit dem wer glaubt an mich, das ist für mich im Moment, erlebe ich es, einer der lautesten Schreie unserer Jugend. Wer glaubt an mich? Wer hat ein Zutrauen zu mir? Wer glaubt, dass ich etwas kann? Weißt du, was das ist, was unsere Jugendlichen heute, was die junge Generation am häufigsten hört, am allerhäufigsten? Du kannst nichts. Es wird nichts. Du kriegst es nicht hin. Es ist alles viel zu viel. Ich habe das gestern gesagt, dass ich damals mein Abitur gemacht habe. Wenn du was Wirtschaftliches machen wolltest, hattest du zwei Möglichkeiten. Wenn du eher so ein Praktiker warst, hast du Betriebswirtschaft studiert. Wenn du ein Theoretiker warst, hast du Volkswirtschaft studiert. Wenn du heute mit Abitur fertig bist, haben wir Betriebswirtschaftler? Wie viele verschiedene Studiengänge allein in Betriebswirtschaft kannst du studieren? Nimm mal ein Blatt Papier, ein großes, und schreib klein. Und mit dieser Herausforderung sind sie total konfrontiert. Wenn etwas häufiger vorkommt, dann finden auch die Herren Ärzte und Psychologen auch das Bedürfnis, ein Wort dafür zu finden. Es wird in Verbindung mit der Jugendgeneration, wird in der Szene von der Vakuumsneurose gesprochen. Das ist die totale Überforderung, aufgrund der Fülle der Dinge, es vorher schon aufzugeben. Nichts zu tun, weil ich überhaupt keine Hoffnung sehe, es schaffen zu können. Aufgrund der Fülle von Möglichkeiten, in der Tatenlosigkeit zu kommen. Weißt du, wie viele junge Menschen ich kenne? Und ich erlebe sie jeden Freitag. Ich erlebe jeden Freitag, wir haben einen relativ großen Jugend- und Teenie-Kreis. Und ich sitze jeden Freitag. Und dann kommen sie und das, was sie mir erzählen, ist immer wieder eine Überforderung mit ihrem Alltag, in Beziehungen, mit Schule, mit Leistungsanforderungen. Immer wieder diese Überforderung. Und die nonverbale und teilweise auch verbale Botschaft, die sie hören, du kannst es nicht, du kriegst es nicht hin. Du hast es nicht drauf, du wirst es nicht hinbekommen. Und weißt du, was am allermeisten hilft gegen Versagensangst? Erst einmal entscheiden wir uns meistens für den destruktiven Weg. Weißt du, was am meisten hilft? Einfach nichts anzufangen. Wenn du nichts machst, kannst du auch nicht versagen, oder? Das ist das Einfachste. Ich mache nichts und wenn ich nichts mache, kann ich es auch nicht falsch machen. Und dann fragen wir uns, warum sind sie so tatenlos geworden? Warum fangen sie nichts an? Dieser immense Druck ist riesig. Ich habe das gestern erzählt. Es ist mir ein ganz hoher Wert, jungen Menschen etwas zuzutrauen. Ihnen zutrauen, dass sie es können. In ganz vielen Stellen, bei mir in der Gemeinde, sind sehr, sehr junge Menschen, die große Dinge tun. Es ist Technikdienste, das können die teilweise sehr, sehr, sehr gut. Und da kannst du einen 15-Jährigen hinsetzen, der kriegt das hin. Trauen wir ihnen doch was zu. Ihr könnt was, oder? Ihr könnt eine ganze Menge, oder? Wenn man es zulässt, könnt ihr eine ganze Menge. Und wie schön ist es, wenn ihr die Erfahrung macht, ich kann es tatsächlich. Einfach jungen Menschen etwas zutrauen und die Gemeinde zu einem Ort machen, wo sie sich ausprobieren können. Es gab bei uns eine Gruppe, die waren so zwischen 15 und, ich glaube, erst mal 19. Es kam der Antrieb von ihnen selbst und sie haben ein halbes Jahr an dem ersten Sonntag im Monat gekocht für die ganze Gemeinde. Und sie haben es hinbekommen. Sie haben sich dann um 7 Uhr morgens dann getroffen am Sonntag, haben geschnippelt, es waren einfache Gerichte, aber sie haben gekocht. Lass uns Räume öffnen, wo unsere junge Generation die Möglichkeit bekommt, sich auszuprobieren. Dieser Satz, du kriegst es nicht hin, du schaffst es nicht, das ist eine Lüge, die im Leben unserer jungen Menschen hineingesprochen wird. Das müssen wir brechen. Ich habe einen Clip mitgebracht. Das ist ein Film, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gesehen. Der Film heißt Facing the Giant. Das ist die Geschichte von, ist ein christlicher Film, ist die Geschichte von einer Rugby-Mannschaft, die nicht so fit ist. Also die sind relativ klein und so. Und die bekommen einen neuen Trainer, der nicht der allerbeste Trainer ist, aber an sie glaubt. Und sie glauben aber selbst nicht an sich. Sie halten sich selber für nicht so fit. Und am Schluss kommen sie tatsächlich in das Endspiel und in die Meisterschaft und wer noch Meister ist. Der Film ist auch sehr amerikanisch, das ist aber. Aber es gibt eine bestimmte Szene, so eine Schlüsselszene, wo aus dieser Mannschaft, die sich selber als Versager fühlen, etwas aufbricht, wo sie merken, wir können doch was. Und dieses Gefühl, da ist einer, der glaubt an Dinge, an die ich selbst nicht mehr glauben kann. Das ist das, was ich gerne in jedem von euch sehen würde. Und diesen Clip habe ich mitgebracht. Den würde ich gerne kurz mit euch gerne sehen.
Pass bloß auf, ich erwisch dich noch.
Sagen Sie, Coach, wie stark ist Westview dieses Jahr?
Zu stark für uns. Hast du nächsten Freitag innerlich schon abgeschrieben?
Nicht, wenn ich wüsste, dass wir eine Chance haben.
Komm her, Brock. Du auch, Jeremy.
Bin ich jetzt in Schwierigkeiten?
Noch nicht. Du machst nochmal die Schildkröte, aber diesmal gibst du alles, was du drauf hast.
Sie meinen bis zur 30-Yard-Linie?
Ich glaube, du schaffst 50.
50? Das schaffe ich gerade ohne Gewicht auf meinem Rücken.
Du schaffst es auch mit Jeremy, aber selbst wenn nicht, versprich mir, dass du alles versuchst.
Ist gut.
Du gibst dein Bestes.
Ja, klar.
Du gibst dein Allerbestes.
Ich gebe mein Bestes.
Gut, und du machst es mit verbundenen Augen.
Wieso denn?
Damit du nicht irgendwo aufgibst, obwohl du noch weiter kannst. Runter. Jeremy, steig jetzt auf.
Schau dir das an.
Halt dich gut fest, Jeremy. Fertig? Los, Brock. Knie vom Boden weg, nur auf Händen und Füßen. So ist gut. Ein bisschen nach links, du läufst schief.
Nee, das wird er nicht schaffen.
Ja, so.
Gar keinen Fall.
Komm, streng dich an. Weiter, Brock. Immer weiter. Und weiter. Sieht gut aus. Bleib gerade. Etwas nach links. Gut so, Brock. Durchdrücken.
Ich schaffe nie 50.
Immer weiter, Brock. Gut.
Bin ich schon über die 20?
Vergiss die 20. Du wolltest dein Bestes geben. Geh weiter. Du, nicht stehen bleiben. Du kannst noch weiter.
Ja, gleich. Ich räume mich nur aus.
Du musst weitergehen. Weiter. Bleib nicht stehen, ehe du mir nicht alles gegeben hast. Weiter. Weiter, Brock, bis nichts mehr geht. Immer weiter, Brock. Die Knie vom Boden weg. Weiter. Und immer weiter. Du hast mir versprochen, du gibst dein Bestes. Dein Allerbestes. Verstanden? Ja. Durchdrücken. Durchdrücken. Komm, Junge. Geh weiter. Geh weiter. Die Knie vom Boden weg und voll durchdrücken. Du hörst erst auf, wenn du mir alles gegeben hast. Alles, was du hast. Dein Allerbestes. Streng dich an. Zeig mir, wie stark du bist. Weiter. Du sollst drücken, Junge. Drück die Beine durch und gib mir alles. Gib mir alles, was in dir steckt, Brock. Und weiter. Keine Schwäche. Weiter. Weiter. Gut so. Immer weiter. Weiter mit allem, was du hast.
Es tut weh.
Lass mich nicht hängen. Das ist doch nicht dein Bestes. Geh weiter und gib mir dein Allerbestes. Na los!
Es ist schwer.
Ich weiß, dass es schwer ist.
Ich habe keine Kraft.
Dann such nach mehr Kraft in deinem Körper. Verhandle mit deinem Körper. Aber gib nicht auf. Gib nicht auf. Hol alles raus und zeig mir zu, was du imstande bist. Du gibst nicht auf, Brock. Du gehst weiter.
Es tut weh.
Ich weiß, dass es weh tut. Sonst könnte es jeder. Komm weiter. Jetzt geht's um deinen Willen, Junge. Es ist nicht mehr weit. Komm, du schaffst das, Brock. Komm schon. Immer weiter.
Es brennt so.
Dann lass es brennen. Du läufst gar nicht mit den Armen. Du läufst mit dem Herzen. Weiter. Gib mir alles. Gib mir alles, was du kannst. Dein Bestes! Du hast es mir versprochen! Gib nicht auf!
Ich kann nicht!
Doch, doch, du kannst! Du gibst nicht auf! Zeig es mir, Brock! Gib mir mehr! Gib mir mehr! Komm weiter! Noch 20 Schritte! Komm schon! 20 packst du! Komm weiter, Brock! Gib mir, was du versprochen hast! Gib mir dein Bestes! Dein Allerbestes! Gib nicht auf! Gib nicht auf! Geh weiter! Geh weiter! Geh weiter! Wehe, du enttäuscht mich jetzt! Du schaffst es! Komm weiter! Komm, Brock, weiter! Du hast es mir versprochen! Du darfst nicht aufgeben, hörst du? Du gibst mir alles! Los, Brock! Noch ein bisschen, komm schon! Komm weiter! Komm weiter! Komm weiter! Ein bisschen noch! Nicht schwach werden! Gib mir auch den Rest!
Ich kann nicht mehr!
Doch, du kannst! Du kannst es! Noch 5 Schritte! Noch 5 Schritte! Komm schon, Brock! Komm schon! Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! Komm weiter, Brock! Noch 2! Komm! Und noch 3!
Das müssen einfach 50 sein. Das müssen 50 sein.
Augen auf, Brock. Das ist die Endzone. Brock, du hast Vorbildcharakter für die Spieler unseres Teams. Wenn du uns einfach aufgibst, dann tun sie es auch. Du hast mehr geschafft, als du selbst je für möglich gehalten hast. Du hast gerade 75 Kilo mit der Kraft deiner Arme über das ganze Feld geschleppt. Ich brauche dich hier, Junge. Du hast die Gabe von Gott bekommen, ein Anführer zu sein. Verschwende sie nicht.
Coach?
Kann ich auf dich zählen?
Ja. Coach?
Was ist, Jeremy?
Wiegt schon 80 Kilo.
Okay, wer ist der Nächste?
Es sollte 50. Er hat sich selber 20 zugetraut. Er hat 100 geschafft. Es ist mir egal, ob du in Kinder- und Jugendarbeit aktiv bist, ob du Eltern bist und selber Kinder hast oder ob du einfach nur hier sitzt, weil du ein Teil dieser Gemeinde bist. Lass uns alle miteinander solche Coaches und Trainer werden, die daran glauben, dass sie es können. Sie können es nämlich. Die Versöhnung ist nicht optional. Die Versöhnung ist die Zukunft. Jesus ist gekommen. Maleachi war der letzte der Propheten. Und der letzte Satz, den Maleachi ausgesprochen hat, war: Ich werde kommen. Ihr habt das ausführlich die letzten Wochen gehabt. Das war sein letzter Satz. Und Jesus ist gekommen als hoher Priester, die Generationen zu versöhnen, weil davon alles abhängt. Es ist keine Option. und lass uns wirklich an sie glauben, denn das macht einen Unterschied. Und jetzt habe ich relativ viel zu den Erwachsenen gesagt. Ich würde gerne eine Sache zu euch sagen, eine letzte Sache mit einem ganz kurzen 15-Sekunden-Clip. Und das würde ich euch gerne zeigen, das ist es für euch. Schaut mal bitte genau mal hin, denn es ist nicht nur das eine, was sie tun sollen. Es gibt auch einen kleinen Job für euch. Und das kommt in den zweiten, ganz kurz, das ist kaum, wir kommen schon weg, deswegen müsst ihr genau hingucken. Ich sage euch eins, wo ihr auch sitzt, ihr seid im Saal verteilt, Freunde, merkt euch bitte diesen einen Satz. Nicht jeder, der dich tritt, meint es auch böse mit dir. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass auch die junge Generation anfängt, Vertrauen aufzubringen, dass die ältere Generation an euch glaubt. Und so geschieht Versöhnung. Amen.